Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker.
Herzlich willkommen zur 144. Folge unseres Podcasts.
Einmal ans andere Ende der Welt reisen, Pinguine sehen, Eisberge hautnah erleben. Davon träumen ganz, ganz viele unserer Hörer. Und ich freue mich, dass wir heute einen absoluten Eis- und Antarktis-Experten dabei haben. Heute bei uns hier im Podcast ist Kapitän Ulf Wolter, aktuell unterwegs, sonst auf der Hanseatic Inspiration. Hallo Herr Wolter, ich grüße Sie, wie geht's Ihnen?
Hallo, ich begrüße Sie und auch liebe Gäste. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Ganz kurz eben einmal für die, die die vorherige Folge vielleicht nicht gehört haben, Herr Wolter, sagen Sie doch ganz kurz, wer sind Sie und auf welchem Schiff sind Sie in der Regel zu Hause und warum?
Ja, wie gesagt, mein Name ist Ulf Wolter. Ich bin ein Nordlicht, komme aus der Nähe von Hamburg, von der Elbinsel Krautsand, bin dort aufgewachsen und wir fahren in unserer Familie in vierter Generation zur See. Meine Vorfahren, mein Vater, Großvater, Urgroßvater, alles Kapitäne mit eigenen Schiffen. Und ich bin der Erste, der dort ausgebrochen ist und sozusagen, wie meine Familie immer gerne gesagt hat, auf einem Musikdampfer unterwegs.
Schön.
Das wurde anfänglich belächelt, mittlerweile akzeptiert und auch meine Mutter ist mutiert zu einer großen Kreuzfahrerin, anerkannt, was ich tue.
Ah, gut, man muss es immer erst einmal probieren, damit man sieht, wie schön es eigentlich ist, ne? Herr Wolter, wie viele Jahre fahren Sie jetzt schon zur See und wie viele Jahre schon in die Antarktis?
Ich fahre seit 1995 zur See und mein erster Einsatz für Hapag-Lloyd Kreuzfahrten war dann im Sommer 96. Da bin ich eingestiegen in Norwegen, in Stavanger, und dann habe ich das erste Eis, den ersten Eisberg gesehen in Spitzbergen. Und dann im Dezember 96 bin ich dann auf der Hanseatic in die Antarktis gefahren und seitdem, ich denke, 40 bis 50 Mal war ich in der Antarktis mit der Hanseatic Inspiration und auch mit der Bremen. Das hat seinen Reiz. Da schlummert Suchtpotenzial.
Unvorstellbar, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 40 bis 50 Mal in der Antarktis. Das ist sehr, sehr beeindruckend, aber die alles entscheidende Frage dabei ist, wenn man so oft da war, bei so vielen Reisen, wird es dadurch so ein bisschen langweilig oder zur Routine? Und wenn nein, warum nicht?
Dazu muss man sagen, meine erste Reise in die polaren Gebiete, oder wir sprechen jetzt über die Antarktis, war natürlich als zweiter Offizier. Mhm. Und da staunt man natürlich erst einmal Bauklötze, wenn man gigantisches Eis sieht, wenn man diese Fülle an Tierwelt sieht, Tausende von Pinguinen, Wale hautnah, Robben, Albatrosse, fulminante Landschaft, alles, was dazugehört für so eine Antarktisreise. Und im Laufe der Zeit bin ich ja dann auch beruflich die Leiter hochgegangen, war irgendwann auch leitender Offizier. Das bedeutet, die Aufgaben verändern sich, man bekommt mehr Verantwortung und seit nunmehr 20 Jahren Kapitän, seit Januar 2003 meine erste Reise in voller Verantwortung als Kapitän, ging übrigens auch in die Antarktis von Ushuaia aus, und das ist natürlich auch sehr prägend und nachhaltig. Und diese Region hatte immer wieder bis heute ihren Reiz und nach einer gewissen Pause, die sich ja zwangsläufig durch die Jahreszeiten einstellt, freut man sich immer wieder auf die nächste Reise in die Antarktis. Das liegt auch einfach daran, jede Reise ist anders von den Destinationen. Jede Reise ist anders. Jeder Fahrplan sieht anders aus. Die Tierwelt ist zu jeder Jahreszeit anders. Man hat unterschiedliches Eis, mal mehr, mal weniger. Und das Wetter spielt natürlich auch eine entscheidende Rolle. Gutes und schlechtes Wetter auf jeder Antarktisreise, was einen prägt. Und von daher wird es auch nie langweilig. Und bei diesen Reisen lernt man auch immer wieder neue Destinationen kennen, wo man noch nie war. Und das hat sicherlich auch seinen Reiz und prägt dieses Suchtpotenzial der Antarktis mit.
Absolut. Also geht mir genauso. Man kann 20 Mal im Januar da gewesen sein und das gleiche Routing von der Planung haben. Es sind immer andere Erlebnisse, sei es Südgeorgien oder sei es auch an der antarktischen Halbinsel nachher. Es sind andere Eisformationen, andere Tierbeobachtungen, Erlebnisse. Das ist eben Natur und das ist das große Geschenk, dass wir es so unterschiedlich erleben dürfen. Warum sind denn für Sie Expeditionskreuzfahrten in die Antarktis so besonders und warum vor allem bei Hapag-Lloyd Cruises?
Die Reisen mit Hapag-Lloyd Cruises, auch mit den neuen Schiffen, die neue Expeditionsklasse Hanseatic Nature, Spirit und Inspiration, sind ja im Grunde eine Weiterentwicklung der alten Bremen und Hanseatic. Und sie sind ja auch technisch auf dem neuesten Stand, auch was die Umweltstandards angeht, die Nachhaltigkeit. Die Schiffe sind ausgerüstet mit einem Katalysator. Die Schiffe sind landstromfähig und verbrennen kein Schweröl mehr, nur noch Diesel. Und das ist natürlich gerade bei dem Zeitgeist der Zeit sehr wichtig. An Bord haben wir ein sehr erfahrenes Team, auch was die Experten angeht, die schon viele Jahre mit Hapag-Lloyd Kreuzfahrten unterwegs sind. Dasselbe gilt für die Crew, die auch schon viele Jahre mit den Schiffen unterwegs sind, zum Teil schon mit der Bremen und Hanseatic dort unterwegs sind. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, wir sind in einer kleinen Gruppe unterwegs in den polaren Gebieten, maximal 200 Passagiere. Das ist natürlich ein sehr persönlicher Kreis, ein intimes Reisen. Und was natürlich für viele auch interessant ist, dass wir das Konzept offene Brücke pflegen. Der Gast darf den Nautikern bei der Arbeit zuschauen, wenn es die Bedingungen zulassen, darf mehr oder weniger 24 Stunden am Tag auf die Brücke kommen.
Unbedingt. Und schauen Sie vorbei auf Deck 7. Ich kann es nur empfehlen.
Und man wird natürlich als Gast auch kulinarisch maximal verwöhnt. Es gibt auf allen drei Schiffen der neuen Expeditionsklasse ein Spezialitätenrestaurant. Auf der Inspiration ist es zum Beispiel das Nikkei. Ein Crossover peruanisch-japanischer Küche, ein kleines, feines Restaurant, sehr beliebt. Dort kann man reservieren und den Mittagstisch beziehungsweise abends das genießen. Und ich glaube, was Reisen auf der neuen Expeditionsklasse auch immer wieder reizvoll machen, ist, dass man immer auf die Überraschung vorbereitet sein muss, zum Beispiel eine Anlandung auf einer Eisscholle, wenn es die Bedingungen zulassen. Und das liegt einfach auch daran, dass wir ein sehr erfahrenes Team an Bord der Schiffe sind, immer auf das reagieren, auf die Wettersituation. Haben wir gutes Wetter, haben wir schlechtes Wetter und versuchen, alles möglich zu machen, dass es dem Gast an Bord gut geht. Und das zeichnet uns aus, dass wir sehr flexibel sind.
Das ist natürlich das Geheimrezept, weshalb dann auch die Expeditionskreuzfahrten in der Antarktis noch mal mehr besonders sind, als sie sowieso schon letztendlich sich von vielen Destinationen unterscheiden. Herr Wolter, wenn Sie in kurzen sagen müssten, warum die Antarktis noch mal besonderer ist als eine Expedition entlang Westeuropas oder der Südsee. Was wäre das Argument für eine Antarktis? Warum ist die Antarktis so unfassbar anders als jede anderen Fahrtgebiete?
Ich denke, als erstes Mal muss man sagen, das ist einer der letzten unberührten Kontinente auf dieser Welt. Und da spielen die Faktoren Wetter eine große Rolle.
Absolut.
Man hat gutes Wetter und man hat schlechtes Wetter. Hat man gutes Wetter, dann muss man auch darauf reagieren und versuchen, möglichst viele Anlandungen zu machen, dem Gast das Optimum zu bieten. Und zu diesen Reisen gehört auch Geduld. Und Demut. Man lernt in der Antarktis Demut. Und man lernt, das habe ich auch über meine Jahre dort unten verstanden und begriffen und gelernt, wenn das Wetter schlecht ist, kann man nichts machen und muss auch abwarten und dann ist Raum für andere Dinge. Wir haben Experten an Bord, Zeit für Vorträge und irgendwann kippt das Wetter wieder ins Positive, das Meer beruhigt sich, der Wind geht zurück und dann kann man die Gegend dort auch in voller Schönheit zeigen. Und zur Antarktis gehört ja auch die Subantarktis mit den Falklands und Südgeorgien und dann natürlich die antarktische Halbinsel. Und genau dieser Mix macht es auch, das Unbeschreibliche dieser Region. Und jedem, der mal dort runterfahren möchte, empfehle ich auch die große Runde. Das bedeutet, eine Reise zu buchen in wo die subantarktischen Inseln inkludiert sind. Dort bekommt man alles, was die Tierwelt angeht, was das Eis angeht. Und dort hat man dann den Gesamtüberblick, als wenn man nur von Südamerika runterfahren würde durch die Drake Passage zur antarktischen Halbinsel und wieder zurück. Die große Runde hat es in sich.
Das ist tatsächlich auch immer meine Meinung, denn auf der einen Seite, ich nenne es immer ganz salopp die Quick and Dirty Route, wenn Sie von Ushuaia einfach ja in nicht ganz 2 Tagen runter zur antarktischen Halbinsel fahren und dann schnell wieder zurück, bleiben 4-5 Tage in der antarktischen Halbinsel, dann haben Sie vielleicht ein paar Zügelpinguine, ein paar Eselspinguine, ein bisschen Eis, ein paar Anlandungen. Aber um das große Ganze verstehen zu müssen oder verstehen zu wollen, ist die Subantarktis, sprich Südgeorgien und auch die Falklandinseln wirklich ein Muss. Wenn Sie Königspinguine sehen wollen, dann ist das der richtige Ort. Welche Anlandestellen und Aktivitäten sind denn so die schönsten in der Sub, aber auch in der Antarktis? Wenn man schon so oft da war, was freut Sie am meisten? Ich bin ja immer ein großer Fan von St. Andrews Bay auf Südgeorgien beispielsweise. Für mich immer ein Highlight. Oder ich freue mich auch über Port Lockroy beispielsweise, die britische Forschungsstation. Was sind Ihre Highlights?
Man hat natürlich über die Jahre viele Plätze dort in der Subantarktis und Antarktis gesehen. Und für mich ist es auch so, dass es auch schön ist, Plätze wieder immer wieder mal anzulaufen. In jedem Licht ist es auch anders, wirkt die Landschaft, die fulminante Landschaft anders. Man hat eine andere Tierwelt. Ist man im Dezember dort, ist es anders als vielleicht im Februar oder im Januar. Die Tage werden dann wieder kürzer im Februar. Und die Eissituation spielt natürlich auch eine Rolle. Für mich sind auch sehr reizvoll Destinationen, die nicht so häufig angefahren werden. Da möchte ich zum Beispiel mal erwähnen. Diego Ramirez. Mhm. Alle kennen das Kap Horn, der südlichste Punkt Südamerikas. Da wollen alle hin. Eine ganz besondere Anlandung, wenn man Glück hat, eine 50-50 Chance dort anzulanden. Aber es gibt auch Diego Ramirez. Und in den frühen Jahren sind wir dort häufiger hingefahren. Leider geht das nicht mehr. Wir bekommen keine Genehmigung mehr. Eine kleine Insel, dort ist eine Forschungsstation, etwa 60 Seemeilen Süd-Süd westlich vom magischen Kap Horn gelegen, liegt Diego Ramirez. Und dort sind wir immer gerne hingefahren, liegt mir in sehr guter Erinnerung. Wenn wir dann weiter denken, zum Beispiel auf den Falklands, finde ich auch immer wieder toll, Abschied zu nehmen von der Zivilisation, nochmal in Stanley an Land zu gehen, vielleicht noch einmal Fish and Chips zu essen, und dann geht's langsam weiter Richtung Osten, Südgeorgien, und da warten natürlich die tollen Königspinguin-Kolonien in großer Anzahl, wenn ich an St. Andrews Bay denke, Gold Harbor und so weiter. Aber für mich dort ein Geheimtipp ist auch auf der Südseite, wo man wirklich nicht so oft hinfährt.
Und liebe Hörer, wir haben hier, und wir machen noch ein Foto im Nachgang, eine riesige Original-Seekarte, die Herr Wolter heute zu uns mitgebracht hat. Und wir hoffen, dass wir das mit dem Foto nachher festhalten können. Hier sind wunderbare Markierungen von einzelnen Anlandestellen überall auf Südgeorgien. Es ist faszinierend, und ja, da könnte man sich allein stundenlang schon darüber unterhalten. Entschuldigen Sie, Herr Wolter, ich habe Sie unterbrochen, aber diese Karte, die fasziniert mich jetzt schon die ganze Zeit.
Ganz genau. Ich habe so einen Übersegler, so nennen wir das, von Südgeorgien mitgebracht. Auf dieser Karte haben wir schon viel rumgestochert, Distanzen rausgenommen, und man hat einen wunderbaren Überblick über die subantarktische Insel Südgeorgien. Die ist noch aus dem Fundus von der Hanseatik, und sie fragt nach meinen Lieblingsanlandungen, und da sind natürlich die Standards, die tollen Plätze auf der Nordseite. Aber es gibt auch einen Geheimtipp meiner Meinung nach, das ist auf der Südseite von Südgeorgien, das ist die sogenannte King Hakon Bay. Bei gewissen Wetterlagen macht es Sinn, dort hinzufahren. Man liegt dort relativ geschützt und fährt hinein in die King Hakon Bay und hat bei nördlichen, nordwestlichen Windrichtungen dort einen guten Schutz. Und es hat natürlich auch einen historischen Wert. Dort ist seinerzeit Shackleton angelandet mit seinem Rettungsboot von Elephant Island kommen. Mit der James Caird zu dritt waren sie dort an Bord, und man kann geradezu spüren, wie die Atmosphäre dort ist, wie es gewesen sein muss, als Shackleton mit seinen Leuten dort angekommen ist, um dann auf seine letzte Etappe einmal quer über Südgeorgien zu Fuß zu laufen gewesen sein muss. Das ist ein Geheimtipp von Südgeorgien, aber eine wunderschöne Insel und viele tolle Plätze, eine unglaubliche Natur. Und wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, wer aufbricht in die Antarktis, sollte die Subantarktis gleich mitnehmen und den Bogen schlagen über die Falklands und Südgeorgien.
Wie sieht es im Wedelmeer aus?
Wedelmeer ist natürlich auch ein schöner Platz, wo man gerne die Nase reinstecken sollte. Gerade die Plätze, die nicht so häufig angefahren werden an der antarktischen Halbinsel. Dazu gehört das Wedelmeer, ist natürlich immer auch abhängig von der Eissituation in den frühen Monaten der Saison. Kann es sein, dass der Weg auch noch Richtung Süden versperrt ist. In den letzten Jahren war weniger Eis dort. Auch dort spüren wir so ein bisschen Veränderung. Und der Weg in das Wedelmeer ist auch schon sehr schön. In der Regel fährt man durch den Antarktik Sound und hat dort erste Begegnungen mit Hochhaus, großen Tafeleisbergen in unterschiedlichsten Formen. Dann geht es vorbei an Rosamel. Rosamel ist eine kleine Insel, für mich der Eingang ins Wedelmeer. Und dann taucht man dort ein, sehr gut für Wale auch. Orcas haben wir auch immer wieder dort gesehen, und es gibt eine tolle Landschaft dort, tolle Anlandemöglichkeiten, vorausgesetzt die Eissituation lässt es zu, Richtung Süden, Snow Hill Island, dort kann man dann, wenn man Glück hat, auch Kaiserpinguine sehen.
Die nördlichste Kolonie weltweit.
Ganz genau, und häufiger haben wir dort auch einzelne versprengte Tiere gesehen, die Richtung Norden so ein bisschen auf dem Eis unterwegs sind. Und natürlich, was mich auch immer gereizt hat, war die Gegend um Ross Island. Dort gibt es auch spannende Anlandeplätze und es ist eine ganz besondere Landschaft dort im Weddell-Meer.
Absolut. Ach ja, man könnte jetzt stundenlang über diese wunderschönen, ja, Anlandemöglichkeiten und Fahrtgebiete sprechen. Wir haben eingangs schon darüber gesprochen, dass, wenn man schon so oft da war, jede Reise wieder anders ist und immer wieder andere Erlebnisse bietet. Haben wir viele Wiederholer an Bord?
Es gibt einige Wiederholer, die die Antarktis auch erleben wollen zu den unterschiedlichen Jahreszeiten. Mhm. Zum Beispiel die frühe Antarktis Ende November, im Dezember, ganz
ja.
Genau, wo die Pinguine, wir reden hier über Tausende von Pinguinen, wir wissen ja genau, wo die Kolonien sind, wo wir da anlanden, noch auf ihren Nestern sitzen, das Gelege noch nicht ausgebrütet ist und dann natürlich auch die Zeit im Dezember, wo dann die Pinguine schlüpfen, auch sehr süß und dann die späte Saison, wo da schon Teenies sind, wo die unterwegs sind in den Kolonien. Und da gibt es natürlich Wiederholungstäter, die sich das alles mehrfach anschauen. Aber für viele Gäste ist es auch eine Reise, die man nur einmal im Leben macht, mhm, und die auch immer mit Leidenschaft davon erzählen und sagen, war jetzt so toll und das möchte ich kein zweites Mal erleben. Und bei anderen hat man dann auch die Meinung, dass sie sagen, okay, ich mache nochmal die kleine Runde oder drehe nochmal die große Runde, weil jede Reise hat auch andere Destinationen und so kommt immer etwas Neues dazu. Und wie ich eingangs schon sagte, jede Reise ist auch anders vom Wetter, von den Pinguinen, von den Walen, von den Albatrossen, von den Eisbedingungen und von daher gleich keine Reise der anderen und man kann die auch 40 Mal machen, so wie ich. Und jede Reise ist wunderschön, anders wunderschön.
Und wenn Sie jetzt das Strahlen von Herrn Wolter sehen würden, dann würden Sie genau das eben auch noch mal sehen. Es ist einfach unfassbar, wenn man so oft da war und trotzdem noch so strahlen kann bei den Erzählungen und über die Erlebnisse, die man dort gemacht hat. Wo sind denn die nautischen Herausforderungen? Wir haben eben über das Wetter gesprochen. Jetzt müssen wir auch mal ein bisschen auf die nautischen Herausforderungen der Antarktis eingehen.
Für den Seemann ist natürlich das Eis, das Salz in der Suppe. Mhm. Mittlerweile haben wir auch gute Eiskarten und wissen, wo viel Eis ist, wo wenig Eis ist. Bei Eis muss man allerdings auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Eis ist ständig in Bewegung, driftet, ausgelöst durch Wind, durch Strömung. Und da muss man aufpassen, dass man nicht in die Falle gerät, in so eine Eispressung. Man braucht immer den Weg wieder hinaus aus dem Eis. Darauf muss man achten und das ist sicherlich eine der großen nautischen Herausforderungen. Das zweite ist das widrige Wetter. Es gibt gutes und schlechtes Wetter. In der Antarktis, auch der Weg runter in die Antarktis, kann recht holprig sein. Ich sage immer, das ist der Eintrittspreis, den man zahlen muss, um dort runter zu kommen.
Ja, der Drake Lake oder der Drake Shake.
Ganz genau, so ist es. Und wenn man auf dem Hinweg Glück gehabt hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Rückweg ein bisschen holprig wird. Das gehört dazu. Und wir beobachten natürlich als Nautiker ganz genau die Wetterlagen, die sich dort abspielen. Und es ist so, dass wir auf der Südhalbkugel in der Nähe von Südamerika, vom legendären Kap Horn, ziehen die Tiefdruckgebiete wie an einer Perlenkette von West nach Ost um das legendäre Kap Horn herumgedrückt werden und sorgen dafür natürlich auch für viel Wind, für hohe Wellen. Und genau das müssen wir gut beobachten, dass man nicht in einen Konflikt mit so einem umfangreichen Tiefdruckgebiet kommt, darauf achten wir aber natürlich und versuchen auch möglichst Prügel zu vermeiden. Manchmal lässt sich das nicht ganz vermeiden und dann kann es auch dazu führen, dass mal eine Überfahrt ein bisschen bewegter wird, aber die neue Expeditionsklasse hat auch Stabilisatoren, mhm, einen an jeder Seite und die Sorgen dafür, dass das Schiff nicht so viel bewegt, nicht so viel überholt zur Seite und dienen letztendlich zum Wohlbefinden des Gastes, dass man sich gut fühlt. Aber trotzdem ein klein wenig bewegen sich die Schiffe dann schon. Und dazu gibt es natürlich auch immer wieder Wetterlagen, wo man Nebel hat, wo man wenig sehen kann. Mhm. Das ist auch etwas unangenehm, gerade wenn dann noch die Komponente Eis wieder dazukommt. Eis und Nebel ist schlecht für den Seemann, aber man wird am Ende des Tages auch immer wieder entschädigt. Irgendwann klart es auf, dann kommt die Sonne raus, das Meer beruhigt sich, man sieht die fulminante Landschaft und dann ist alles wieder gut und auch das widrige Wetter sehr schnell vergessen.
Ich glaube, nirgendwo wechselt das Wetter so schnell wie dort und teilweise haben wir manchmal 4 Jahreszeiten gefühlt an einem Tag. Das ist immer das, was ich so erlebe. Und wir haben am Anfang über Demut und über Geduld gesprochen und ich glaube, das ist das Richtige, was man einpacken muss, um eine erfolgreiche Antarktis-Expedition zu machen. Geduld und Demut und sich auf erfahrene Hände wie ihre einfach verlassen und vertrauen, dann holen sie schon das Maximum raus während der Reise.
Das ist ganz genau richtig. Vielleicht sei an dieser Stelle noch einmal erwähnt, wo ich auch mir die schöne Karte von Südgeorgien anschaue. Dort gibt es auch immer wieder lokale Wetterphänomene, die sogenannten katabatischen Winde. Das sind Fallwinde, die aus dem Nichts heraus auftreten können und die auch in keinem Wetterbericht drinstehen. Die entstehen bei bestimmten Konstellationen und im Nu treten die auf und dann knallt der Wind vom Gletscher runter mit Geschwindigkeiten zum Teil über 100 Stundenkilometer und so schnell wie er gekommen ist, kann er auch wieder einschlafen. Ich will damit sagen, man muss wettermäßig in dieser Region immer auf der Hut sein.
Absolut. Ja, wir haben über die Herausforderung gesprochen, wir haben über wunderschöne Anlandestellen gesprochen. Es gibt auch Aktivitäten, die teilweise manchmal angeboten werden. Manchmal hält man an einer Eisscholle. Was gibt es noch?
Ja, ein absolutes Highlight ist natürlich, wenn wir eine Eisscholle finden, die so stabil ist, dass wir dort anlegen können oder mit dem Zodiac, also mit dem Schlauchboot rüberfahren können, um die Gäste dort an Land oder auf die Scholle zu bringen. Das ist ein unvergessliches Erlebnis für alle.
Ja, man steht auf dem schwimmenden antarktischen Ozean.
Ganz genau. Aber diese Scholle muss man erstmal finden.
Gar nicht
und
so einfach.
Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und ansonsten, sage ich mal grob, wenn es das Wetter zulässt, ist man schon zweimal am Tag im Zodiac. Man bringt die Gäste an Land. Wir wissen ganz genau, wo die Pinguinkolonien sind und versuchen dort anzulanden. Was wir auch häufig anbieten, ist einfach Rundfahrten mit den Schlauchbooten im Eis umherfahren. Wir kennen landschaftlich wertvolle Passagen wie die Lemaire-Passage den Neumeier-Kanal. Und dort bietet es sich auch immer wieder an, die Zodiacs rauszuholen, um dann dort rauszufahren, eine Rundfahrt anzubieten. Und was wir auch immer wieder machen, ist Forschungsstationen zu besuchen. Mhm. Es gibt einige Forschungsstationen an der antarktischen Halbinsel. Jeder beansprucht ja das Gebiet für sich. Die Chilenen behaupten, das sei ihr Land. Die Argentinier ja ganz genauso. Und wir sind immer herzlich willkommen bei diesen Forschungsstationen. Und dort kann man auch einen Eindruck gewinnen, wie dort gearbeitet wird. Und das ist auch Teil einer jeden Reise.
Spannend, spannend, spannend und es gibt viele spannende Forschungsstationen mit eigenen Kirchen in besonderer Bauweise, mehr wird noch nicht verraten. Es gibt tolle, tolle Hotspots, Kontinentalanlandungen, die natürlich auch immer spannend sind, den Fuß mal auf den Kontinent zu setzen und dann eben vor allem auch die Tierbeobachtung aus ihrer Geheimwaffe, den Zodiacs.
Ganz genau und das sei vielleicht auch noch an dieser Stelle erwähnt. Bei all diesen Reisen, die ich dort runter gemacht habe, haben wir immer Wale getroffen. Mhm. Üppig und hautnah. Wir kennen so ein bisschen die Plätze, wo die sich gerne aufhalten. Dafür gibt es aber keine Garantie. Aber Wale haben wir immer gefunden. Und das ist natürlich auch Teil so einer Reise, dass wir uns Zeit nehmen, aus sicherer Distanz die Wale hautnah zu beobachten. Das gehört einfach dazu. Wir haben vorne auf der Back, auf dem Vorschiff, so einen Rundlauf, den Inspiration Walk. Da können alle Gäste dann runtergehen. Der ist auch
viel Platz.
Mit viel Platz. Und dort kann man praktisch aus der ersten Reihe dann hautnah Whale-Watching betreiben, alles gut sehen.
Die Position ist großartig, wirklich. Es ist wirklich wie bei ARD und ZDF in der ersten Reihe, absolut. Und ja, es ist eine tolle Konstruktion. Auch das spricht wieder für die neuen Schiffe. Früher war der Bug bei vielen Schiffen nicht begehbar. Ein Highlight, was ich noch nicht angesprochen habe oder wo wir noch nicht gesprochen haben, ist die Größe der Schiffe. Denn wir gehen mit maximal 200 Gästen in die Antarktis, das haben Sie vorhin angesprochen. Aber das ist ja auch ein großer Vorteil, dass wir eben nicht mit, also das Maximum sind 500 Gäste, es werden auch Schiffe mit 400 Gästen in die Antarktis fahren. Aber was ist der Vorteil, dass wir mit 200 Gästen gehen?
Ja, das sind Reisen im kleinen Kreis, im intimen Kreis. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir praktisch in zwei Gruppen anlanden können. Pro Gruppe dürfen 100 Gäste an Land gehen. Und wir nehmen uns dann auch Zeit, so dass jeder Gast wirklich genügend Zeit hat, sich alles in Ruhe dort anzuschauen, die Pinguinkolonien oder auch historische Orte oder die Forschungsstation, je nachdem. Und dann, sage ich mal, nutzt man den Vormittag, um eine Anlandung durchzuführen oder eine Zodiac-Rundfahrt in zwei Gruppen, verholt das Schiff. Und am Nachmittag hat man dann wieder die Möglichkeit, eine andere Destination anzusteuern. Und das ist der große Vorteil, 200 Gäste, so dass man die Anlandung splitten kann und alles in zügiger, effizienter Zeit dort besuchen kann.
Absolut. Wir haben jetzt ganz, ganz viel spannende Informationen über die Antarktis gehört, aber an welchem Moment denken Sie persönlich denn am liebsten zurück? Was war der für Sie besonderste Moment in der Antarktis?
Da gibt es sicherlich viele. Das kann ich jetzt gar nicht im Einzelnen unbedingt erinnern. Ich muss sagen, ich habe es immer sehr genossen, zurückzukehren, auch nach hoffentlich erfolgreicher Reise, wenn das Schiff wieder fest war im südlichsten Hafen der Welt, Ushuaia in Patagonien, in Feuerland, und mein Herz war erfüllt mit vielen schönen Erlebnissen und, was natürlich wichtig ist, mit vielen glücklichen Passagieren. Und für mich war es immer ein großer Moment zu wissen, das Schiff ist sicher zurück in Ushuaia nach erfolgreicher Expedition und alle sind gesund mit vielen tollen Impressionen zurückgekehrt nach Südamerika.
Schöner hätte man das nicht sagen können. Liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lieber Herr Wolter, vielen Dank für die Zeit und für die ausführlichen Informationen. Und wir machen jetzt gleich noch ein Bild von dieser fantastischen Seekarte und werden das im Nachgang auch nochmal mitposten. Vielen Dank für die Zeit.
Vielen Dank und bis hoffentlich bald an Bord.
Bis bald.
Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.